Die Millionenstadt Dubai. Der District Business Bay. 31. Stock. And we proudly present.
Herzlich willkommen bei Leonardas Empire Dubai.
Heute wollen wir es ganz genau wissen. Wie sieht der Alltag von Leonarda Löwenhardt aus? Also, wenn morgens der Wecker klingelt, bis spät in die Nacht der Alltag dann irgendwann zu Ende geht. Wir wollen wissen, wie es aussieht hier mit Spekulationsobjekten. Und wir wollen über langfristige Strategien sprechen, um sein Vermögen durch Immobilien zu steigern. Also ganz interessante Themen. Fangen wir an. Was passiert morgens, wenn du um wie viel Uhr deinen Wecker gestellt hast?
Kommt immer drauf an, aber in der Regel, so ich sag mal Montag bis Freitag, sind so die normalen Arbeitstage, die hier die offiziellen. Inoffiziell haben wir natürlich noch mal zwei mehr. Da klingelt es irgendwo zwischen, ich sag mal, 7 und 8 spätestens. Ja, sogar teilweise 6.30 Uhr. Und dann geht's los. Meistens ist der erste Gedanke, den ich habe, oh Gott, ich hätte mal früher schlafen gehen sollen. Weil ich natürlich morgens oft doch etwas noch müde bin. Die Nächte werden doch teilweise lang. Das Erste, was ich natürlich in meinem Alltag mache, ist irgendwo Handy. Handy ist natürlich immer gleich griffbereit, aber auch wenn das Handy immer sehr präsent ist, wird bei mir in der Regel der Flugmodus nicht vor 8.30 Uhr, 9 Uhr sogar ausgeschaltet. Einfach aus den Gründen, dass ich morgens meine Routine habe, wo ich einen Tag vorher vorbereitet habe und strukturiere und dann geht's los. Das heißt, die ganzen Anrufe gehen dann spätestens ab 9 Uhr los, teilweise eben auch schon um 8.30 Uhr.
Und das heißt, du stehst sozusagen noch im Pyjama da und bist schon wieder auf der Jagd nach dem nächsten Objekt, nach dem nächsten Käufer?
Genau, immer auf der Jagd. Ja, ich sag mal so, jetzt, nachdem ich natürlich jetzt schon ein bisschen länger im Business bin, ist es vielleicht, ich sag mal, eher Anrufe beantworten und Nachrichten beantworten, aber natürlich immer auf der Jagd in dem Sinne, dass man natürlich immer irgendwo auch antworten muss und dann auf Zack sein muss. Das heißt, ich bin dann, das ist mit das Erste, was ich mache, ab ins Fitnessstudio, einmal kurz eine Runde Sport machen, einmal eine Runde laufen und meistens dann auch noch im Fitnessstudio sowieso entweder schon Anrufe oder Nachrichten parallel. Das heißt, beim Sport mache ich eigentlich in der Regel zwar Sport, aber trotzdem parallel irgendwo meine Nachrichten. Das heißt, es geht dann schon los.
Das heißt, du stehst dann sozusagen auf dem Fitnessrad und führst schon die ersten Kundengespräche?
Ja.
Kommst du überhaupt mal zur Ruhe?
Ja, wenn ich schlafe. Wenn ich schlafe.
Aber ich stelle mir das sehr stressig vor. Weißt du, wenn du jeden Tag immer irgendwie auf der Pirsch bist, Verträge abzuschließen, Erfolg zu haben, auch mal Absagen oder Rückschläge zu verkraften. Wie ist das zum Beispiel, wenn du so viel Zeit investierst und am Ende sagt der Kunde, nee, mach ich doch nicht?
Das kommt durchaus vor und ich glaube, dass genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass man auch einen Ausgleich hat, einen privaten oder einen Freizeitausgleich und das kann dann alles sein. Für mich, mein Ausgleich ist Sport, mein Ausgleich ist Natur, mein Ausgleich ist irgendwo vielleicht mal nichts, was mit Arbeit zu tun hat, zu machen und dann auch solche, ich sag mal, Rückschläge haben wir alle, auch ich habe mal Rückschläge, um die Rückschläge dann besser verkraften zu können und eben dann auch für neue Taten gewappnet zu sein.
Wie gehst du mit den Dämpfern um? Ja, also man investiert ja wirklich viel Zeit, bist meinetwegen tagelang oder wochenlang an einem Kunden dran und am Ende schließt er den Vertrag mit einem anderen Makler ab. Wie deprimierend ist das?
Natürlich ist es deprimierend. Ich sage immer so, im Business ist es das Allerwichtigste und ist auch ein Rat, den ich jedem geben würde, ist never take anything personal. Was ich damit sagen will, ist, im Business-Kontext haben Emotionen eigentlich, wenn es reines Business ist, nichts zu suchen. Weil unser Ego, gerade bei Männern, aber bei Frauen vielleicht weniger, aber unser Ego ist doch oft ein Problem, was uns dann wieder im Weg steht, uns blockiert vielleicht für potenzielles Business, weil wir diesen Ego-Gedanken haben. Das heißt, ich gehe eigentlich tatsächlich her und sage, ein Rückschlag, ist immer eine Sache, wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, dass ich sage, gut, es hat oft nichts mit mir zu tun. Nur weil der Kunde jetzt woanders hingeht, vielleicht hat der andere irgendwas besser, irgendwas anders. Ich nehme es jetzt nicht persönlich. Das heißt, ich weiß, ich habe einen riesen Kundenstamm und genau deswegen hat man da auch natürlich irgendwo sich einen großen Stamm angebaut oder angeeignet, dass man natürlich nicht nur einen Kunden hat, sondern noch 100 andere. Dann ist das halt so. Dann kommt der nächste Kunde und wie ich sage mal so, ich zwinge keinen mit mir zu arbeiten. Wenn jemand den Mehrwert nicht sieht, den er mit mir hat, dann halt nicht.
Jetzt hast du deinen Kundenstamm, aber als du damals nach Dubai gekommen bist, das war vor 6 Jahren, da lief es nicht immer alles so rund. Und da gab es auch Zeiten, wo du gedacht hast, ich gehe wieder zurück nach Deutschland.
Ja, natürlich, klar. Am Anfang, wenn ich zurücküberlege, als ich damit angefangen habe, habe ich natürlich auch, bin ich nicht hergekommen und habe gleich 20 Deals abgeschlossen. Das darf man auch nicht vergessen. Gerade die Anfangszeit ist eigentlich so die härteste, egal in welchem Business. Ob du jetzt in einer Autobranche bist oder in der Marketing oder was auch immer. Der Anfang ist nämlich, wie nennt man das, diesen Tipping Point, dass man diesen Tipping Point eigentlich überstehen muss, um dann eben auch erfolgreich zu sein, weil die Leute, die meisten geben ja auf und deswegen werden sie nie erfolgreich. Und ich glaube, dieses Durchhaltevermögen ist hier im Real Estate-Bereich, auch noch in Dubai, im Haifischbecken, super wichtig.
Die ersten 6 Monate, sagtest du aber, das waren wirklich sehr, sehr schwierige Monate. Und die haben dich auch ziemlich zurückgeworfen. Wie hast du die überstanden?
Ja, ich glaube, für mich aber dieser eiserne Willen, den ich habe, den Glauben an mich selber und an das, was ich tue und wie ich es tue, um auch zu wissen, okay, ich muss besser werden, ich muss irgendwas anders vielleicht noch machen. Ich glaube, dieser Glaube und einfach zu sagen, ich schaffe das. Und dann aber auch natürlich mit einem Plan, nicht einfach irgendwie ins Blaue und sagen, ach, irgendwie mache ich das schon, sondern ich habe ja auch einen Plan gehabt. Ich kam hierher und wusste ganz genau, okay, ich muss so und so und so und das und das machen. Und Try and Error irgendwo auch. Natürlich, klar, wenn man neu irgendwo ist, in neuem Land oder auch in neuem Business. Ich habe zwar Immobilien schon in Deutschland gemacht und ich glaube, das war auch ganz klar mein Vorteil. Hätte ich damals in Deutschland gar nicht, also einen ganz anderen Background. Viele Makler kommen ja hierher, waren vielleicht gerade im Friseurbereich oder im Marketing oder irgendwas komplett anderes, kommen hierher und meinen, sie schließen 20 Deals ab. Nein, natürlich nicht. Du musst gerade auch Leute, die nicht den Background haben, noch mehr. Es ist so wichtig, dass man da ja, mit dem richtigen Mindset auch angeht.
Aber was ging dir damals durch den Kopf, als du bis dato da keine Abschlüsse hattest?
Ja, man stellt sich natürlich in Frage. Man denkt ja, okay, was mache ich falsch? Aber am Ende des Tages geht es nicht darum, was mache ich falsch. Am Ende des Tages ist das, was erzählt, dass man nicht aufgibt und dass man seiner Vision treu bleibt und dem Plan nicht ändert, sondern es durchzieht.
Wie hast du es finanziell überstanden, diese Durchstrecke?
Ein Glück. Ich würde nicht sagen, in die Wiege gelegt, aber ich glaube, ich habe eine Gabe oder eine Begabung, dass ich einfach verdammt gut mit meinen Finanzen umgehen kann. Das heißt, ich plane meine Finanzen gut, das habe ich schon immer gemacht. Und ohne das, dieses Finanzwissen und auch meine Strategie, hätte ich es auch nicht geschafft.
So, und dann bist du hierher gekommen. Und in Deutschland ist es ja so, dass man im Grunde genommen als Quereinsteiger sich auch als Makler verdingen kann. Hier muss man aber erstmal eine Prüfung ablegen und die jedes Jahr aufs Neue, oder?
Genau, es gibt die Maklerprüfung, die du ablegen musst. Die ist auch immer von dem zuständigen Amt sozusagen, wo man auch richtig lernen muss, auch wenn du schon länger im Business bist. Die Fragen sind nicht immer ganz einfach. Die musst du ablegen und dann hast du diese Lizenz, kriegst eine Prüfnummer und dann bist du sozusagen lizenzierter Immobilienmakler.
Nun gibt es ja hier mindestens 70.000 Makler in Dubai. Kann da jeder wildern, wie er Lust und Laune hat? Oder teilt man sich die Areas auf?
Es kommt natürlich darauf an. Wildern ist vielleicht das richtige Wort. Du hast in Dubai, also wenn du zum Beispiel für eine Makleragentur arbeitest, dann kann es durchaus sein, dass sie sagen, okay, du bist jetzt für die Palme zuständig oder du bist jetzt für Jumeirah Islands zuständig oder Marina. Das heißt, du spezialisierst dich auf einen gewissen Bezirk, auf einen District. Oder du hast eine Firma, die sagt, du kannst zwar alles machen, aber du machst nur Off-Plan, also diese ganzen neuen Projekte. Und dann bist du natürlich überall, dann bist du in allen Lagen. Kommt mal drauf an.
Wie kommst du denn eigentlich an diese Millionen Immobilien?
naja, sich einen Namen zu machen. Warum kommen Leute zu mir und sagen, Leonardo, bitte verkauf meine Villa? Die kommen ja nicht einfach so, weil sie sagen, ach, die sieht ja ganz nett aus, nette Lady. Nein, natürlich arbeitet man sich da hoch im Sinne von, man hat schon einen Track Record. Ich habe schon gezeigt, dass ich diese Projekte verkaufen kann. Und man hat dann natürlich eine Reputation. Und die Leute wissen, alles klar, die Frau hat es schon hier und da geschafft. Die hat das schon verkauft. Und man arbeitet sich da wirklich, man muss ja irgendwo anfangen. Und wenn man dann ein, zwei Deals abgeschlossen hat, die etwas größer sind, so, ich sag mal, Millionen Projekte dann oder Objekte, dann bekommt man natürlich auch neue Listings. Und ich habe oft Nachrichten, ich kriege Nachrichten von Leuten, die ich noch nie, keine Ahnung, wie die an meine Nummer kommen, die schreiben mir dann und sagen, hey, ich habe hier ein Projekt, kannst du es bitte für mich verkaufen? Das heißt, früher musste ich, klar mache ich das immer noch, früher musste ich Verkäufer suchen, jetzt finden oft die Verkäufer sogar mich und das ist natürlich das Höchste der Gebote, wenn man das schafft.
Was sind da so die skurrilsten Nachrichten, die du bekommst?
Oh Gott. Ich hab gesagt, irgendwann könnte ich ein Buch veröffentlichen und nur mit Screenshots. Das heißt dann Leonardas Screenshots, Stories oder irgendwie. Ich habe die lustigsten Nachrichten, die ich kriege. Aber ich schock nichts mehr.
Zum Beispiel, was steht da drin? Ja, das ist also schon so schlimm.
Ja, da stehen schon witzige Sachen drin. Also mach mit mir eine Firma auf, Leute, die mich noch gar nicht kennen. Ich meine, es ist lieb, es sind Komplimente auch, aber es sind schon wilde Nachrichten, die man manchmal kriegt.
Heiratsanträge sind auch dabei.
Kommt auch mal vor.
Ja, ist das so?
Das ist ja auch ein Kompliment, das finde ich jetzt nichts Negatives.
Okay, viele Leute haben aber auch ganz andere Gründe, sich eine Immobilie zuzulegen, nämlich das sind dann sogenannte Spekulationsobjekte. In Deutschland ist es ja so, dass wenn man eine Immobilie in einem bestimmten Zeitraum, in der Regel von 10 Jahren, wieder verkaufen will, muss man Spekulationssteuer zahlen. Wie ist das denn hier?
Das Wort alleine, sowas gibt es in Dubai gar nicht. Also wenn man schon mal guckt, gut, wir haben in Dubai sowieso eigentlich ja keine Steuern, nicht in diesem Sinne. Also für dich als Investor fallen keine Steuern an, in dem Sinne. Aber natürlich haben wir auch Richtlinien. Das heißt, wenn du jetzt als Investor ein Objekt kaufst und dieses Objekt ist noch off-plan, hast du zwar nicht diese Spekulationssteuer, so wie es in Deutschland ist, aber du hast einen gewissen Betrag, den du an den Bauträger gezahlt haben musst, um diese Immobilie wieder verkaufen zu können. Wenn das noch eine Immobilie ist, die in Bauphase ist, ist sie nicht in Bauphase, ist es ein fertiges Objekt, kannst du es rein theoretisch direkt wieder verkaufen.
Aber wenn ich meinen Wohnsitz weiterhin in Deutschland habe und ich investiere hier in eine Immobilie, ich verkaufe sie nach einer bestimmten Zeit wieder, dann muss ich doch in Deutschland Spekulationssteuer zahlen.
Es wird spannend. Ja, also das ist auch so eine Falle. Ich liebe das, wenn geworben wird, steuerfrei, Dubai steuerfrei. Ja, Dubai ist fast steuerfrei. Aber der Punkt ist der, dass wenn du als Investor in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, wo auch immer sitzt, dann bist du dort steuerpflichtig, weil dein Hauptwohnsitz ist eben dann in diesemjenigen Stadt oder Land. Und natürlich zahlst du dort Steuern, wo du eben ansässig bist oder deinen Hauptwohnsitz hast. Und das ist leider oft eine Falle in dem Sinne, weil die Leute dann denken, ach ja, schön, ich zahle keine Steuern, machen da irgendwelche Gewinne und nachher steht man da mit dem Finanzamt.
Das heißt, es funktioniert nur, wenn man tatsächlich dann nach Dubai zieht, hier seinen Erstwohnsitz hat, dann zahlt man auch keine Spekulationssteuer.
Ja, es ist doch etwas komplexer, als man denkt. Also so ganz so einfach ist es nicht. Da gibt es gewisse Sachen zu bedenken, weil am Ende des Tages, wer sind meine Investoren? Meine Investoren in der Regel sind keine Angestellten. Meine Investoren sind in der Regel alles Selbstständige, alles Unternehmer. Und die meisten meiner Unternehmer haben, wie man das natürlich denken kann, natürlich Unternehmen. So, das heißt, wenn du, das geht jetzt schon wieder sehr ins Steuerliche, wenn du aber deinen Hauptwohnsitz hast in Deutschland in dem Fall, plus du bist in der Firma mit einer gewissen Struktur, also wie sagt man auf Deutsch, Manager oder CEO und hast dann noch deinen Wohnsitz, also es klappt nicht. Also es ist schon ein bisschen komplexer, das heißt, wir bereiten unsere Kunden auch so vor, dass all diese wichtigen Punkte auch im Voraus abgesprochen sind und dass man sich vorbereiten kann, dass man dann diese Steuerfreiheit, wenn man dann in Dubai ist, auch genießen kann und es dann auch wirklich richtig macht und nicht irgendwo, weil ne, 2-3 Jahre geht das gut und dann 4-5 Jahre später, ups, hat man irgendwas übersehen. Also man muss das schon richtig machen.
Also sollte man schon aufpassen, ob die Steueroase Dubai auch für den Betroffenen die Steueroase bleibt.
Ja, ich sag mal, das Problem ist nicht Dubai, weil in Dubai haben wir so gesehen nicht die Steuern. Höchstens du hast ein Unternehmen, jetzt haben wir ja die 9% Körperschaftssteuer. Aber ansonsten haben wir ja so keine Steuern. Das Problem ist tatsächlich das jeweilige Land, wo derjenige dann eben ansässig ist.
Lohnt es sich dann, eine Immobilie sich anzuschaffen, um sie dann an kurzfristige Mieter oder, sag ich mal, an Airbnb zu vermieten?
Durchaus. Also macht natürlich schon Sinn. Gerade wenn man sich so ein Portfolio aufbaut und man hat dann, ich sag mal, 2-3 Objekte in Dubai und will die vermieten. Wir machen ja auch die Vermietung, das Management. Ist definitiv lohnenswert.
Was sind denn so langfristige Strategien, um sein Vermögen durch Immobilien zu steigern? Du bist ja selber nicht nur Immobilienmaklerin, was du ja immer nie so gerne hörst. Warum eigentlich nicht? Ist doch ein schöner Beruf.
In Deutschland ist es ein toller Beruf, aber in Dubai ist es etwas anderes.
Also wieso heißt das dann hier, was, du bist Immobilienmaklerin? Boah, geh bloß weg, oder wie?
In Dubai kriegst du gerade als Frau, und wenn du dann noch blond bist und dann vielleicht noch nicht ganz so schlecht aussieht, kriegst du gleich mal einen Stempel drauf. Du kommst in so eine Schublade rein. Ach, ist ja so, wieder so eine. Ist anstrengend manchmal, aber inzwischen bin ich auch so, ist es mir eigentlich egal. Weil wenn Leute mich sowieso schon so, ich sag mal, abfertigen oder man wird halt einfach in diese Schublade gesteckt. Ich muss mich nicht mehr beweisen, aber es ist natürlich schon anstrengend, weil man leider in so eine Kategorie reinkommt, die so einen bitteren Nachgeschmack hat, als Frau zumindest. Ich glaube, jeder, der hier in Dubai sich ein bisschen auskennt, der weiß, was ich meine. Warum will ich mich auch nicht Maklerin nennen? Nicht, weil das jetzt negativ nur behaftet ist, sondern auch, weil ich bin letztendlich selber Unternehmerin. Ich bin selber Investorin und ja.
Gut, du bist selber Investorin. Also du als Expertin mit der, sag ich mal, mit der gewissen, gesunden, logischen Expertise, welche langfristigen Strategien soll man dann anwenden, um sein Vermögen durch Immobilien zu steigern?
Die Frage ist immer, welchen Horizont hat man? Das heißt, immer eine Frage, ist es ein kurzzeitiges, irgendwo ein Fenster von zwischen zwei und drei Jahren oder zwischen 1 und 3 Jahren oder etwas mittelfristiges bis zu 5 Jahren oder etwas langfristiges bis zu 10 Jahre und mehr. Und ich berate meine Kunden so, dass man halt wirklich eine Strategie sich aufbaut oder eine Strategie hat, die dann eben zu dem passt, was man sich dann halt auch vorstellt. Na, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, du Leonardo, ein Zeitfenster von irgendwie 2-3 Jahre und dann will ich eigentlich dann das und das schon erreicht haben und das ist das Ziel. Entsprechend kann ich dann sagen, okay, lieber Kunde oder lieber Investor, diese Objekte und diese Strategie passt zu dem, um das zu erreichen. Das heißt, ich arbeite mit meinen Kunden dann eine Strategie aus, eine Investmentstrategie und auch einen Exitplan, wann man wie wieder rausgeht. Und dafür brauche ich keine Glaskugel, dafür brauche ich Expertenwissen und ich muss natürlich auch eine Tendenz, also ich muss Trends voraussehen. Das heißt, ich studiere den Markt, das ist auch eines der Sachen, wenn man wieder zurückgeht, was ich jeden Morgen mache. Ich studiere jeden Morgen wirklich, das ist so eine Routine, 1 Stunde lang den Markt über neue Projekte, über Updates, was passiert auf der Welt. All das sind wichtige Punkte, auch für meine Investoren, weil ich berate ja meine Investoren. Und das wiederum ist natürlich wichtig, wenn ich eine Strategie ausarbeite für meine Kunden.
So, das heißt also nach dem Fitnessstudio, du kommst wieder nach Hause, dann gibt's erstmal schönes Kaffee. Schickimicki Mittagessen.
Nee, bei mir wird gefastet und zwar den ganzen Tag. Kein Scherz.
Hast du überhaupt Zeit zum Essen?
Ja, die Zeit nehme ich mir. Wie sagt man so schön, Zeit hat man nicht, sondern man nimmt sie sich für das, was einem wichtig ist. Und das tue ich. Die Sachen, die mir wichtig sind, für die nehme ich mir Zeit. Das ist Sport, Schlaf, meine Kunden und jeden Tag über den Markt lesen. Ich lese jeden Tag über Finanzen, ich lese jeden Tag über Real Estate, ich lese jeden Tag über Dubai, Tourismus. Das sind alles wichtige Themen. Und all das ist natürlich, ich lebe meinen Job. Und ich will, für mich gibt's jeden Tag was Neues. Die Kunden fordern mich raus mit irgendwelchen Fragen, die ich vielleicht nicht, die ich nicht beantworten kann. Ich möchte in der Lage sein, und den Anspruch habe ich an mich selber, dass ich jede Frage von meinen Kunden beantworten kann, rein theoretisch.
Und Geschäfte macht man nicht im Büro?
Genau, das ist meine Worte. Geschäfte macht man nicht im Büro. Im Büro macht man nur das finale Papierzeug und dann that's it.
Und am Abend? Wie sieht der aus?
Abends ist Sense. Abends ist Sense. Abends wird es bei mir eigentlich, in der Regel wird dann der Tag vorbereitet. Das heißt, ich gehe dann wirklich abends nochmal den ganzen Tag durch, Und natürlich ganz wichtig, da kommt der deutsche Mindset rein. Ich liebe Struktur, ich liebe Ordnung. Das heißt, ich bereite dann immer den nächsten Tag schon vor, wo ich dann meine Meetings vorbereite, meine Calls und Sales-Offer rausschicke. Also abends wird dann meine ganze E-Mail-Papierzeug alles erledigt. Mit einem Käffchen. Und dann gehe ich schlafen.